Ja, diese Situation, die war richtig verwirrend. Ganz komische Atmosphäre. Alle schauen das Geschehen an, was da geschieht, und jeder fragt sich, was läuft denn da eigentlich? Was macht er da? Aber keiner traut sich, irgendein Wort zu sagen. Und einer nach dem anderen lassen diese Prozedur über sich ergehen, bis dann er dran ist. Und eigentlich wissen alle Bescheid, boah, gleich sagt er was. Also er wird es raushauen. Und dann tatsächlich ist er dran, Petrus. Und als er an der Reihe ist, platzt das ihn dann richtig aus ihm heraus. Und er sagt zu Jesus, niemals im Leben wirst du mir die Füße waschen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es ganz kurz still wird. Und alle fragen sich, was passiert jetzt? Was wird Jesus antworten? Und Jesus in diesem Moment, er kniet vor Petrus, um ihm die Füße zu waschen. Und ich stelle mir vor, wie Jesus seinen Blick einfach leicht hebt. Sein Blick trifft den Blick von Petrus. Und Jesus sagt, okay, aber dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und ich sehe diesen Schock in den Augen von Petrus, wie Petrus sagt, wie? Keine Gemeinschaft. Was? Nein, Jesus, doch, ja, don, ja, Füße, Hände, Kopf, alles. Wasch alles, was du willst. Schließ mich nur nicht aus der Gemeinschaft aus. Und Jesus sagt, nee, ist schon okay. Muss nicht sein. Du bist schon gebadet. Die Füße reichen. Okay, ich bin jetzt bewusst in diese Situation reingefallen, weil manchmal habe ich das Gefühl, wir lesen so die Bibel und lesen das, was da steht, aber haben kein Empfinden dafür, was war denn da los? Wie war die Stimmung? Wie war die Atmosphäre? Und deswegen lade ich immer wieder ein. Natürlich gibt es eine Grenze unserer Fantasie, ne? Also einiges, was ich gesagt habe, steht so nicht in der Bibel. Aber ich glaube, dass die Bibel uns einlädt, Teil des Geschehens zu werden. Nicht nur einfach nur die Geschichte zu lesen als Geschichte, sondern als etwas, das mir etwas sagt, das mich erwischt. Nicht nur mein Kopf, sondern auch mein Herz. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute in diese Geschichte eintauchen können. Es ist das letzte Abendmahl. Jesus sitzt zum letzten Mal mit seinen Jüngern. Es ist für Jesus klar, heute Nacht wird er verhaftet werden, und deswegen sagt er, ein letztes Mal, eine letzte wichtige Sache möchte ich Ihnen noch zeigen und sagen. Und diese tun wir uns heute vielleicht von einer ganz anderen Perspektive an. Und deswegen ist es gut, mal den ganzen Abschnitt zu lesen. Das sind 20 Verse, Johannes Evangelium Kapitel 13, Verse 1 bis 20. Aber ich werde sie heute nicht lesen. Ich habe heute Unterstützung. Liebe Diana, heißt sie gerne mit mir willkommen auf der Bühne mit einem guten Applaus. Danke, dass du das vorliest.
Ja. Dankeschön, hallo. Lass uns starten. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als er an die Reihe kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen«, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen.« »Nie und nimmer wäschst du mir die Füße«, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Da rief Simon Petrus, »Herr, wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir die Hände, den Kopf.« Jesus erwiderte, »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch?", fragte er sie. "Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn ich nun, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt, wie ich euch an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich rede nicht von euch allen. Ich kenne die, die ich erwählt habe. Aber was ich in der Schrift vorausgesagt habe, muss sich erfüllen. Der, mit dem ich mein Brot geteilt habe, hat sich gegen mich gewandt. Ich sage euch das schon jetzt, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, an mich als den glaubt, der ich bin. Ich versichere euch, wenn jemand aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat."
Dankeschön. Ja, eine echt spannende Geschichte. Und die ist auch deshalb spannend und ich mag das, weil sie Fragen aufwirft. Es ist keine so leichte Geschichte. Eine der wichtigsten Fragen für mich ist: Was ist jetzt zu tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Stellen liest, aber Jesus hat ja hier ganz klar offensichtlich gesagt: Ich habe euch etwas beigebracht und weil ich es gemacht habe, sollt ihr es auch tun. Okay, und wer in der Bibel so ein bisschen zu Hause ist, er weiß, dass nach dem Johannesevangelium, was kommt? Die Apostelgeschichte und dann kommen die ganzen Briefe und so weiter. Und wenn wir ab da anfangen zu lesen, müssten wir uns ja fragen, gucken wir mal, ob die Jünger das umgesetzt haben. Und ich will euch schon jetzt sagen, wenn ihr ab da anfängt, das Neue Testament zu lesen, werdet ihr nicht eine Stelle finden, die dann sagt, und die Jünger trafen sich und haben sich gegenseitig die Füße gewaschen. Haben sie Jesus nicht verstanden? Oder haben sie etwas verstanden, was wir vielleicht nicht verstehen? Meinte Jesus tatsächlich, dass wir uns dann regelmäßig beim Abendmahl vielleicht sogar voreinander knien und die Füße waschen und nur so haben wir Gemeinschaft mit Jesus? Ist eine äußere Handlung das Wichtige oder steckt dahinter mehr? Was wollte Jesus damit sagen? Und ich bin nicht gegen Füße waschen, also wir könnten das gerne auch machen. Also Ali hat schon angedeutet am Anfang, also eine Schüssel hätte er, ein Handtuch haben wir nicht, wir nehmen meinen Sakko. Ja. Aber ich will euch heute dazu einladen, hinter die Geschichte zu schauen und hinter die Absicht und ein paar Aussagen von Jesu mal richtig zu deuten. Wir beginnen mal, wir tauchen ein. Sie sind beim Abendessen. Sie sitzen da, sie essen und dann steht Jesus vom Essen auf und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Eigentlich total unüblich, denn wenn man einander schon die Füße wäscht oder wenn man die Füße wäscht, wenn man nach Hause kommt, dann macht man das nicht mittendrin in der Mahlzeit, sondern wenn, dann am Anfang. Und oft haben, es ist klar, das war schon eher so ein Job, denn eher niedere Positionen getan haben, wenn es Bedienstete gab, haben sie es getan, ne? Und wenn der Gastgeber das getan hat, dann gerne am Anfang, ne? Man kommt herein, man war unterwegs, die Füße sind staubig, man wäscht sich erst die Füße, so wie wenn wir zu jemandem zum Essen eingeladen werden, okay, wir waschen uns nicht die Füße, aber die Hände wahrscheinlich, ne? Und so wäre es üblich, aber Jesus macht hier etwas anderes, ihm geht es nicht um die Füße. Ihm geht es nicht darum, dass er beim Essen irgendwie vielleicht kurz unter den Tisch geschaut hat und dachte, ui, ja. Oder der Geruch ist emporgestiegen beim Essen, das hat ein bisschen gestört. Nein, nein, Jesus macht hier etwas anderes. Er vollzieht eine Handlung, die etwas anderes deutlich machen wollte. Er steht auf, nimmt einen Krug oder eine Schüssel, umgürtet sich, fängt an zu waschen, Petrus wehrt sich, ne, und fragt sich, wieso? Warum muss der Meister mir die Füße waschen? Und warum? Es muss doch umgekehrt sein und so weiter. Und dann erklärt Jesus Petrus, das, was ich jetzt tue, ist enorm wichtig. Petrus, du checkst das noch nicht, würde Gen Z heute sagen. Jesus sagt das ein bisschen entspannter, noch verstehst du es nicht, aber es wird eine Zeit kommen. Ja, da wird dir ein Licht aufgehen, du wirst merken, ah, okay. Und als Jesus dann sagt, du musst es tun, weil nur dann hast du Gemeinschaft mit mir, und das wäre für Petrus das Schlimmste, dann sagt er, okay, Jesus, also ja, dann klar die Füße, mach die Hände, den Kopf, mach alles, bade mich. Und Jesus sagt, nein, nein. Du brauchst nicht ein komplettes Rundumpaket Wellness, sondern du bist schon gebadet und deswegen reicht es, dir die Füße zu waschen. Und das ist eine Stelle, da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer. Ich weiß nicht, ob ihr euch gefragt habt, wo steht das, dass hier Petrus gebadet ist? Und spricht Jesus schon hier im übertragenen Sinne oder war Petrus wirklich gebadet zu diesem Zeitpunkt? Schaut mal Vers 10. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Und dann deutet er an, ne, Judas, bla bla bla, wird das und das und das tun. Schaut mal, hier verbindet Jesus schon wieder, das ist so typisch Jesus, etwas Äußerliches mit etwas, was äußerlich nicht sichtbar ist. Einerseits sagt er, ihr seid alle rein oder ihr seid alle gebadet. Und dann sagt er, aber nicht alle sind rein. Also gebadet sind alle, aber rein sind nicht alle. Okay, jetzt wird's kompliziert. Albert, kannst du was Leichteres predigen? Ich erkläre es gleich. Ich mag sowas, weil ich glaube, dass die Bibel sich in der Regel selbst auslegt. Oft ist es der engere Kontext, vielleicht ein paar Verse davor, ein paar Verse danach. Aber hier müssen wir uns ein bisschen mehr Arbeit tun. Nicht der Vers danach, sondern wir blättern zweimal nach hinten. Okay, wenn ihr eine echte Bibel noch habt, könnt ihr blättern. Ansonsten könnt ihr in eurem Smartphone eingeben, Johannes Evangelium Kapitel 11, Vers 55. Da heißt es, es kamen nun bald die Tage, in denen die Juden ihr Passafest feiern. Und wann war das letzte Abendmahl, als Jesus die Füße gewaschen hat? Kurz vor dem Passafest, beziehungsweise schon fast nur im Beginn. Und jetzt ist die Vorgeschichte dazu. Es kamen bald wieder die Tage, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Schon vor dem Fest zogen viele Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich nach den Reinigungsvorschriften darauf vorzubereiten. Das heißt, es reichte nicht, für eine Woche zum Feiern zu kommen nach Jerusalem. Man musste etwas früher kommen, um sich nach den Reinigungsvorschriften vorzubereiten. Und wie lautet denn die Reinigungsvorschriften? Weiß das jemand? Okay, wahrscheinlich könnt ihr euch das jetzt erschließen. Es gab eine Vorschrift, dass die, die zum Passafest kamen, übrigens auch zu den anderen zwei Wallfahrtsfesten, zu Pfingsten und zum Erntedankfest, sie mussten komplett gebadet sein. Das sollte den Juden klar machen, sie treten vor Gott. Sie verbringen eine Woche Zeit, nicht nur mit anderen Gläubigen, sondern sie sind Gott irgendwie ganz nah. Und als äußeres Zeichen dafür mussten sie komplett in Wasser untertauchen. Klingt erstmal logisch und so, ja klar, sie kommen alle nach Jerusalem und ein, zwei Tage vorher und sie baden dort alle und die meisten würden wahrscheinlich sagen, ja wahrscheinlich im Jordan. Der floss da ja direkt neben Jerusalem, der Jordan, nee, eben nicht. War schon jemand in Israel? Vielleicht ein Handzeichen? Ah, ein paar waren da. Ich war schockiert. Ich habe das nicht gewusst. Klar habe ich das schon mal auf der Karte gesehen, dass der Jordan überhaupt nicht in der Nähe von Jerusalem ist, ne, dass er weiter weg ist. Aber wir sind mit dem Bus nach Jerusalem hochgefahren vom Jordan. Das dauert eine halbe Stunde mit dem Bus, so steil ungefähr. Ich weiß nicht, wer das auch mitgemacht hat. Und in dem Moment war mir klar, puh, ach so, die waren gar nicht im Jordan. Wo haben sie dann gebadet? Es lebten damals zwischen 50 und 100.000 Menschen in Jerusalem. Und man rechnet, dass zum Fest, zum Passafest oder Pfingstfest, mindestens nochmal genauso viele kamen, aber eher waren sie bei 500.000 ungefähr in dieser Zeit. Also von 100 auf 500, 400.000 Menschen, die kamen, um zu feiern. Ist ja auch klar, weil alle religiösen, gläubigen Juden hatten das gerne gefeiert. Und dann kamen sie alle nach Jerusalem, um sich um zu feiern und haben sich auch gereinigt durch Untertauchen. Ja, wo dann? Welche Seen gab es da noch? Welche Flüsse sind da geflossen? Keine. Es gab ein paar Teiche, aber das war nicht annähernd ausreichend. Und deswegen bin ich so dankbar heute, dass wir Dinge, von denen sie damals nicht schreiben mussten, weil es für alle klar war, aber für uns ist es nicht klar, heute gibt es Archäologie, Ausgrabungen. Und in Israel, in Jerusalem gibt es eine Menge Ausgrabungen, auch um das Tempelgelände herum, Tempel selbst leider nicht, ne, weil das ist jetzt in anderer Gewalt, sage ich mal so ganz sanft. Ne. Aber drumherum ist es durchaus erlaubt und da hat man herausgefunden, durch viele, viele Ausgrabungen, ich habe Bilder dazu gesehen, dass es eine Menge sogenannter Ritualbäder gab. So eine kleine, so eine Art Taufbecken wie bei uns in der Gemeinde, wie viele Gemeinden das bauen. Das heißt, Menschen kamen dahin, weil es so viele waren, musste es viele Gelegenheiten geben, eben dieses Ritual, diese Anforderung auch zu erfüllen. Und diese Ritualbäder, als ich das Foto gesehen habe, ich war echt schockiert, ne? Im positiven Sinne. Es führt eine Treppe hinunter, eine breite Treppe. Dort unten ist nicht viel Platz. Und da musste man runtergehen, eine 180-Grad-Drehung machen, wurde untergetaucht und ging auf einer schmalen Treppe wieder aus dem Taufbecken raus. Klingelt da irgendwas bei euch? Denn breit ist der Weg, der ins Verderben führt, und schmal ist der Weg. Ich glaube, auch da spielt Jesus auf etwas an. Auf jeden Fall war das spannend. Und klar ist, Petrus und die Jünger und Jesus, sie haben sich an die Vorschriften gehalten. Da, wo es nicht unbedingt anders sein musste. Und ich bin sicher, dass Jesus mit ihnen diese Prozedur auch durchlaufen hat. Und deswegen konnte Jesus sagen, hey, Petrus, du bist schon gebadet, alles gut. Und was ich jetzt mache, ist, ich wasche euch die Füße. Okay, jetzt kommen wir zu Judas. Jesus sagt, ihr seid alle rein, aber ihr seid alle gebadet, aber ihr seid nicht alle rein. Und dann wird erklärt, dass er Judas meinte, weil Judas war derjenige, der sich dafür geöffnet hat, Jesus zu verraten. Und was meint denn Jesus? Hatte Judas etwa vergessen zu baden? Definitiv nicht. Ich glaube, dass Judas, so wie alle anderen Jünger, auch alles gemacht hat, alles äußerlich gut ausgesehen hat, aber Jesus kannte das Herz. Er wusste, Judas steht kurz davor, etwas zu tun, was er bereuen wird. Er wird, man kann es so galopp sagen, sündigen. Judas ist dabei, eine Sünde zu begehen, die ihm schaden wird. Und wir wissen, wie das Ende von Judas war. Leider hat er die Kurve nicht mehr gekriegt, nachdem er gesehen hat, was sein Verrat ausgewirkt hat, und er hat sogar das Leben genommen. Und Jesus hat ihn quasi schon davor gewarnt, er hat ihn vorbereitet. Und gleich werden wir auch darüber sprechen, was das bedeutet. Dieses sich Vorbereiten auf das Fest, dieses Untergetaucht werden als Reinigungsakt für die Woche, für den Tempel, für Gottes Nähe. Jesus sagt hier an dieser Stelle, es reicht nicht, eine äußerliche Handlung zu tun. Das Herz ist das, worauf es ankommt. So wie wenn du in dieses Taufbecken hinuntersteigst und dann eine 180-Grad-Drehung machst, um wieder rauszugehen. Das ist ein Bild dafür, dass Jesus sagt, nass machen bringt nichts. Er sagt, ihr müsst euch vorbereiten, es ist die innere Haltung, die zählt. Ihr müsst umkehren. Das erinnert auch an die Taufe des Johannes, vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, als Johannes aktiv war, noch bevor Jesus aktiv wurde. Und alle kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und Johannes sagt, was wollt ihr hier? Bringt eine der Buße entsprechende Frucht. Zeigt, dass es euch ernst damit ist. Ändert euer Leben. Die Taufe selbst, sie bringt gar nichts, wenn es keine innere Umkehr stattgefunden hat. Und deswegen, also ich mag es, ich habe ja gehört, dass es hier genauso weitergeht wie vor einem Jahr. Wir haben ja zeitlang keine Taufen hier gehabt und dann ging es los. Erste Taufe, nächste Taufe, jetzt hat mir Allah verraten, die nächste Taufe steht wieder an, dass ich wieder jemand taufen lassen möchte. Und wisst ihr, das ist auch schön, das ist gut, aber diese Taufe, die da passiert, sie hat eine Vorgeschichte, würde ich das gerne so sagen. Ich weiß nicht, ist die Person da, die sich taufen lassen möchte? Ja. Da? Nicht da? Sehe ich sie? Bist du offen, dich kurz zu melden? Anonym. Ah, ich will. Okay, ich verrate zu viel. Melde dich bloß nicht. Ja. Aber diese Person hat etwas erlebt, hat etwas verstanden. Und deswegen ist die Taufe, dieses äußere Handeln, ist nur dann gültig, hat nur dann eine Bedeutung, wenn eine innere Umkehr stattgefunden hat. Sonst ist das eine sogenannte missbräuchliche Verwendung von Leitungswasser oder Schwimmbadwasser oder Seewasser. Das ist keine Taufe. Eine innere Umkehr, eine innere Haltung, eine Lebensveränderung und sie kann dann bestätigt werden in einer äußeren Haltung. Gut, soweit klar, oder? Verständlich. Dann kommen wir zu den Füßen endlich. Halleluja. Auf dem Weg hierhin hat Tanja gesagt, du machst das aber nicht jetzt, oder? Habe ich gesagt, wieso hast du die Füße nicht gewaschen? Wir gehen in die Verse 14, 15. Jesus sagt, wenn ich nun, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und jetzt wird es spannend. Wie kann das sein, dass Jesus diesen Auftrag gibt, aber wir dann nie wieder in der Bibel lesen, dass sie das so umsetzen, wortwörtlich, buchstäblich? Ich glaube, dass Jesus auch hier auf etwas hingewiesen hat, was viel mehr eine Bedeutung hat im inneren Handeln, im Denken als im Äußeren. Dennoch spielt Jesus immer auf Dinge an, die um ihn herum waren. Und auch hier bin ich so dankbar für Ausgrabung, für Archäologie. Übrigens, wer Interesse an sowas hat, es gibt ein Buch von Dr. Roche Libi, der Messias im Tempel. Ja. Er ist ein Top-Historiker, also wenn es darum geht, so zu erklären, was der Heilige Geist ist und wie die Geistesgaben funktionieren, bitte nicht Roche Libi lesen. Okay? Also, aber wenn es um Geschichte geht und all diese Dinge, ist er echt ein Top-Mann. Ja, ich bete aber, dass er den Heiligen Geist echt erlebt. Ich habe nichts Schlechtes gesagt. Auch da hat er mit dazu beigetragen, dass man das heute weiß, durch die Auswertung aller Ausgrabungen. Man hat in der Nähe des Tempels bei Ausgrabungen unglaublich viele Fußwaschbidets gefunden. So eine Art kleine Schüsseln. Und man hat das so rekonstruiert und konnte das darauf zurückführen, dass damals in der Nähe des Eingangs des Tempels all diese Bidets aufgestellt waren. Und das hatte den Zweck, dass wenn die Menschen zum Tempel hinaufgehen, übrigens, das ist ja auch die Aussage, zum Tempel hinaufgehen, weil es echt steil bergauf ging. Sie waren zwar alle gebadet, aber sie feierten ja eine ganze Woche. Und die Straßen waren nicht so wie hier in Clausthal, alles geteert, alles schön sauber, sondern es war staubig. Und wenn ich gebadet bin, aber trotzdem noch durch die Straßen unterwegs bin, eine ganze Woche feiere ich, dann werden die Füße staubig. Und das trübt so dieses Bewusstsein, hey, wir kommen rein vor den Herrn, wir gehen rein in den Tempel. Und deswegen hat man diese Fußwaschbidets aufgestellt, damit sie sich nicht den Hauptdreck abwaschen müssen, weil sie waren ja schon gebadet, sondern den Staub von den Füßen. Und jetzt kommt mein Versuch, das anzuwenden auf uns und zu erklären, die Jünger, die Nachfolger Jesus, die waren nicht komisch, dass sie das nicht umgesetzt haben. Schau mal, wenn das Gebadetsein ein Bild dafür ist, dass ich umgekehrt bin, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe, dass ich rein bin, dann ist das Bild des Füßewaschens ein Hinweis darauf, hey, wir sind immer noch auf der Erde. Wir sind keine Engel. Wir laufen durch diese Welt und unsere Füße werden staubig. Wir sündigen. Ich als Pastor, ich sündige. Ich mache Fehler, es tut mir leid. Ich bereue es, ich kehre um. Und wir merken, das hört nicht auf, bis wir in den Himmel kommen. Und ich glaube, dass Jesus hier etwas Besonderes macht. Er sagt, ihr seid alle rein, aber weil ihr rein seid, ist es wichtig, dass ihr einander immer wieder den Staub von den Füßen wäscht. Und als ich das so gelesen habe, für mich studiert habe, interpretiert habe, dann ist mir klar geworden, hey, Jesus gibt uns einen Auftrag. Er sagt sowas wie, passt aufeinander auf. Ich bringe euch zusammen in eine Gemeinschaft. Ihr seid füreinander verantwortlich. Jesus gibt mir den Auftrag, Allah auf die Füße zu schauen. Und später nach dem Gottesdienst nehme ich ihn so ein bisschen zur Seite und sage, du, ich habe da was. Und gleichzeitig sagt Jesus auch, nicht nur, ihr habt alle den Auftrag, dem anderen die Füße zu waschen, sondern ihr müsst euch dafür öffnen, dass jemand anders euch auf den Staub hinweist und sagt, Tanja, das war irgendwie nicht so nett von dir gestern. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind in Deutschland und Deutschland ist alles sehr genau und korrekt und es gibt für alles eine Anweisung, ein Konzept und eine Umsetzung. Ja. Und es gibt viele Sprüche und ich hoffe, dieser Spruch oder dieser Satz, er ist jetzt auch für alle verständlich, die nicht hier in Deutschland sozialisiert und groß geworden sind. Wir Deutschen, und ich zähle mich dazu, obwohl ich nicht hier geboren bin, aber ich war 10, als wir hergekommen sind, also ich bin durch und durch Deutsch, meine Vorfahren sind Deutsche. Ich glaube, wenn es darum geht, dass jemand einen Fehler gemacht hat, sind wir viel schneller dabei, dem anderen den Kopf zu waschen, als die Füße. Ich hoffe, in der Übersetzung kommt das auch an. Also den Kopf waschen bedeutet, so die Leviten lesen, zu sagen, das war falsch, du bist schlecht, du bist böse, du. Aber Jesus meint nicht das. Und deswegen sagt er, als Petrus sagt, okay, dann auch die Hände und den Kopf, sagt er, Jesus, nein. Nein, nicht den Kopf. Nicht den Kopf, die Füße. Wisst ihr, wenn ich sehe, dass jemand Mist gebaut hat und ich will ihn darauf ansprechen und ich komme mit der Haltung, ich wasche ihm jetzt mal den Kopf, wisst ihr, wie das aussieht? Ich muss mich über diese Person erheben. Wenn ich jemanden den Kopf waschen will, dann muss er sich vor mir beugen. Ich will seinen Kopf in meinen Händen haben und dann wird richtig geschrubbt und Shampoo drauf und so. Kurashadu. Aber Jesus macht was völlig anderes. Er sagt, nein, nicht den Kopf. Das ist nicht der Auftrag, dass wir einander den Kopf waschen. Unser Auftrag ist, die Füße zu waschen. Und wisst ihr, wie das aussieht? Ich knie mich nieder. Ich knie mich nieder und ich bin vor dieser Person, die ganz genau weiß, dass sie Mist gebaut hat, dass sie einen Fehler gemacht hat, die sowieso schon gedrückt ist, die sowieso schon geknickt ist, die wahrscheinlich nach unten schaut. Und in diesem Moment habe ich die Chance, mich vor diese Person zu knien. Und wenn ich dann aufschaue, dann treffen sich unsere Blicke. Und dann bin ich für diese Person da. Und dann sage ich, ich weiß es, aber ich bin hier nicht, um dir den Kopf zu waschen, sondern lass uns diesen Staub abwischen. Ich glaube, wir brauchen das. Ich glaube, wir brauchen diese Beziehung zueinander, dass wir verstehen, wenn wir miteinander reden, über die Dinge, die nicht gut laufen. Wir müssen darüber reden, dass es nicht darum geht, jemandem zu sagen, du bist böse, du bist es nicht wert, du bist unwürdig, du kommst in die Hölle, wenn du nicht umkehrst. Darum geht es nicht. Es geht darum, einander zu gewinnen. Es geht darum, einer vor dem anderen sich niederzubeugen. Und es geht auch darum, das zuzulassen. Ich glaube, dass Jesus das unter anderem sagen wollte. Und deswegen möchte ich dich jetzt einladen zu einem Gebet, zu einer Entscheidung für dein Leben. Wenn du schon mit Jesus unterwegs bist und wenn Jesus für dich eine Bedeutung hat, wenn du dich schon für ihn entschieden hast, dann ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal dir bewusst zu machen, ich bin nicht alleine unterwegs, ich gehöre zu dieser Gemeinde, ich habe hier Geschwister, ich habe Verantwortung für sie. Und sie übernehmen Verantwortung für mich. Und wir dürfen miteinander reden. Wir dürfen diese Dinge ansprechen. Aber in der richtigen Haltung. Vielleicht bist du so ein Kopfwäscher gewesen bisher. Heute ist Umschulung angesagt auf Fußwäscher. Okay? Vielleicht bist du jemand, der sich immer rausgehalten hat und der gesagt hat, geht mich nichts an. Ich habe auch meine Probleme, deswegen lass die anderen. Dann erfüllst du den Auftrag nicht. Und dann bewirkst du etwas, was Jesus nicht wollte. Denn eigentlich wollte Petrus sagen, wie keine Gemeinschaft mit dir? Kann irgendetwas zwischen dich und mich kommen, lieber Jesus? Und Jesus sagt, ja. Ja, Sünde. Sünde steht zwischen uns. Und deswegen müssen wir das tun, deswegen brauchen wir das. So sehr ich am liebsten immer nur über das Gute predigen würde, aber hey Leute, wir müssen immer wieder an unserem Leben arbeiten und die Dinge beseitigen, die sich einschleichen und die sich zwischen Jesus und mich stellen. Und deswegen brauchen wir einander. Und ich lade dich heute dazu ein, wenn du noch nicht Teil dieser Gemeinschaft bist, wenn du noch nicht entschieden hast, ich will dazugehören, ich will hier einen Unterschied machen, dann entscheide dich heute dafür. Wenn du heute hier bist und du hast dich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden, dann sage ich dir, er steht heute vor dir, er kniet vor dir nieder und er sagt, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, er lädt dich ein. Wenn du Jesus schon kennst, aber du hast das, diese innere Umkehr, die du für Jesus gemacht hast, zu Jesus gemacht hast, noch nicht zum Ausdruck gebracht hast in einer Taufe, dann lade ich dich heute dazu ein, entscheide dich für Taufe. Das wird heute ja angesagt. Ich glaube, ich durfte so viel gar nicht verraten. Ne? Ist okay. Und zum Schluss will ich mit einem negativen Bild enden. Wow, Katastrophe. Ich breche alle Regeln der Predigt. Wir haben jetzt die Füße geklärt. Wir haben den Kopf geklärt. Aber da war ja noch was. Was wollte Petrus noch gewaschen haben? Die Hände. Und da gab es auch einen, ein paar Tage später. Er hieß Pilatus. Und als man Jesus fälschlicherweise angeklagt hat und er zu Tode verurteilt werden sollte, war Pilatus klar, das ist nicht okay. Das stimmt nicht, was sie sagen. Jesus ist unschuldig. Aber er hat sich nicht getraut, sich dazu zu bekennen. Er hat sich nicht getraut, zu sagen, nein, ich werde ihn nicht hinrichten. Nein, mit mir, nur über meine Leiche. Dieser Mann ist ein guter Mann. Er war zu feige, um sich dazu zu stellen, um zu bekennen, Jesus ist ein Guter. Was hat er stattdessen gemacht? Hat die Hände gewaschen. In Unschuld. Auch daher kommt der Spruch im Deutschen, die Hände in Unschuld waschen. Ich möchte dir Folgendes sagen. Vielleicht ist das ein bisschen abrupt, vielleicht ein bisschen hart, aber ich will dir sagen, du kannst nicht neutral sein zu Jesus. Wenn du hier bist und du hast dich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden und du gehst heute wieder nach Hause und sagst, es ist eine nette Gemeinde hier, Jesus ist auch okay, ich habe nichts dagegen. Weißt du, ich lade dich ein, triff eine Entscheidung. Ja, Hände waschen ist auch keine Lösung. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass du heute erlebst, wie Jesus an deiner Seite ist, wie er vor dir kniet und wie dir bewusst wird, das ist mein Jesus. Er hat mein Leben verändert. Ich gehe heute als veränderter Mensch nach Hause. Ich bin neu gemacht. Mein Leben hat eine Zukunft, mein Leben hat eine Perspektive. Und ab jetzt nur noch Füße waschen. Ich würde gerne beten. Wollt ihr zum Gebet aufstehen mit mir? Und ich bete zuerst, bete du gerne dein Gebet, wenn das eine oder andere dich angesprochen hat. Und dann werde ich nach ein paar Minuten dich einladen. Wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich will mich heute für ein Leben mit Jesus entscheiden, ich würde dich so gerne bei diesem Schritt begleiten. Und deswegen hast du jetzt noch mal ein paar Minuten, um das zu überlegen. Jesus, danke dir. Danke, dass du einfach ein so guter, ein toller Geschichtenerzähler warst. Danke, dass du das so gut deutlich gemacht hast. Danke, dass du Gleichnisse benutzt hast, Bilder benutzt hast und manches dauert, bis es bei uns ankommt, aber ich glaube, heute ist etwas angekommen. Danke, dass du dich so sehr bemüht hast. Danke, dass du wolltest, dass es unser Herz berührt, nicht nur unseren Verstand. Und Jesus, danke, dass du uns einen Auftrag gibst. Ich bete für alle die sich heute dafür öffnen, sich die Füße waschen zu lassen, dass sie sagen, ich lasse in mein Leben reinreden. Nein, ich bin nicht Besserwisser, nein, ich blocke nicht, nein, ich sage nicht, guck dich mal an, sondern ich öffne mich dafür, weil die Motivation der Mitmenschen, der Geschwister, die das tun, ist Liebe, ist der Auftrag Jesu. Ich lasse mir was sagen. Ich bete, wer damit Herausforderungen hat, dass er das heute annehmen kann. Bitte auch für alle anderen, die sagen, boah, ich traue mich nicht so, meinen Geschwistern, meinem Bruder, meiner Schwester etwas zu sagen, was da offensichtlich nicht gut läuft, weil wer bin ich denn schon? Ich habe ja auch Fehler. Aber ich bete, Herr, dass auch hier Liebe die Motivation ist, Herr. Und ich bete, dass diese Kirche, dass sie dafür bekannt ist, dass sie einander die Füße waschen und nicht den Kopf. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Nicht indem sie sich über die andere Person erheben und noch draufdrücken, sondern indem sie sich niederknien und Herzen gewinnen. Danke dir, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass wir hier eine Kirche sein dürfen, die gebadet ist, die umgekehrt ist, die du rein gemacht hast. Und trotzdem sind wir nicht perfekt. Wir sind unterwegs. Wir machen Fehler. Und danke, dass du uns auch hier abholst, dass du uns wieder aufrichtest, uns reinigst. Und Jesus, wenn heute Menschen da sind, die du rufen möchtest, die heute eine Entscheidung treffen können, um dich kennenzulernen oder um einfach Ja zu dir zu sagen, vielleicht haben sie schon mit dir zu tun gehabt oder trauen sich nicht so richtig und sie haben sich bisher neutral gehalten, aber heute ist der Tag. Und deswegen würde ich jetzt gerne diese Frage stellen, öffne du Herzen, Jesus. Ja, ich weiß nicht, wenn heute jemand da ist, wenn du da bist und du sagst, das ist mein Tag, ich will heute endlich Klarheit schaffen, ich will Ja zu Jesus sagen, er soll Herr in meinem Leben sein, ihm soll mein Leben gehören, dann würde ich so gerne von hier vorne für dich beten. Wenn du da bist, dann streck einfach deine Hand aus und dann weiß ich, dass du gemeint bist. Ist jemand da, der sagt, ja, ich will heute mein Leben Jesus geben? Ich warte gerne. Ich kenne ja nicht alle, ich sehe immer wieder neue Gesichter. Deswegen, ja. Bist du hier und du sagst, ja, ich will heute mein Leben Jesus geben. Ja, danke. Ich sehe keine Hände. Das kann sein, dass alle gläubig sind oder es kann sein, dass du einfach noch nicht sicher bist. Und ich will dir Mut machen. Wenn du noch auf dem Weg bist, wenn du noch Gespräch brauchst, komm gerne nach vorne, komm auf mich zu, komm auf Allah zu oder auf Daniel, der heute den Gottesdienst leitet. Er bringt dich mit den richtigen Menschen zusammen. Auf jeden Fall danke, dass du dir das überlegt hast. Jesus, danke für diesen Moment, danke für diese Zeit, danke für diese Botschaft und danke, Herr, dass du mit uns gehst, morgen, übermorgen. Danke, dass wir auf dich hoffen dürfen. Danke, dass wir mit dir rechnen. Du bist Teil unseres Lebens. Du segnest uns. Amen.